Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt, mal nicht auf der Werft.
Mal nicht auf der Werft, Arvid. Du hast ja keine ruhigen Ostern gehabt, oder? All die, die uns auf Instagram und Facebook folgen, die werden wissen, warum ich das so sage, Arvid. Du warst fleißig.
Nein, nicht nur ich, sondern es waren alle fleißig, die aus dem Team da mit bei gewesen sind. Also wir haben natürlich die Ostertage, das ist traditionell so, dass in Dänemark, dort liegt die Werft ja, schon am Gründonnerstag Feiertag ist. Also das heißt, Mittwoch fällt dort der Hammer sozusagen. Und dann hat man von Mittwoch bis einschließlich Montag Zeit, eben selbst am Schiff alles zu machen, was man gerne machen möchte. Und das nutzt man natürlich aus. Nun spielt das Wetter nicht immer mit, leider auch dieses Jahr nicht. Das ist eben auch noch früh im Jahr und das ist ja noch ein Stückchen weiter im Norden, in Dänemark, also über die Grenze. Und insofern, ja, hat man ein ganz eng getaktetes Arbeitsprogramm, was wir dann auch abgearbeitet haben. Das Schiff war rechtzeitig an Land gekommen, also aufgeslippt, wie man sagt. Dann wird es sauber gemacht, dann wird es abgestrahlt, dann wird es geschliffen und gemalt. Das kann man ja auch bei uns überall auf den Seiten jetzt sehen. Also was dort alles passiert ist. Gleichzeitig sind Polly und Jan. Jan ist ein junger Spanier und Polly eine Schottin dabei zu tackeln. Das sind also Experten, was so Rigarbeiten angeht. Und so hat jeder irgendwie seinen Aufgabenbereich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wie wir dann Montagabend spät wieder zu Hause waren, da waren wir doch auch ein bisschen platt alle gewesen, weil es wirklich ein sehr kompaktes Arbeitsprogramm gegeben hat.
Unglaublich. War das vorherzusehen für dich, dass das so intensiv werden würde? Die Dagmar hast du ja erst in der Osterwoche zur Werft verholt. Also das war ja auch, ging ja alles, oder ein paar Tage vor Ostern war das, glaube ich, ne?
Ja, ja, aber ich habe das Schiff ja nun schon ein paar Jahrzehnte und insofern ist das Osterprogramm eigentlich immer wieder das Gleiche oder sehr, sehr ähnlich. Insofern wussten wir schon alle ganz genau, was auf uns zukommt an Arbeit und Engagement. Aber das ist auch, auf der anderen Seite bringt es auch unheimlich viel Spaß, weil da einfach so eine gute Stimmung ist. Und das Wetter, das war ja sehr durchwachsen, aber abends hatten wir eben Glück, dass es dann trocken und auch nicht windig war. Und dann haben wir den Grill angeschmissen und haben dann alle unten um das Schiff herum gesessen quasi und haben Würstchen gegrillt und ein Bier getrunken und Kartoffelsalat dazu gegessen und sind dann irgendwann todmüde in die Koje gefallen. Aber das gehört einfach dazu und das ist diese Atmosphäre, die einfach unheimlich viel Spaß macht und das schweißt so ein Team natürlich auch zusammen, wenn jeder irgendwie so seinen Aufgabenbereich da abarbeitet und alleine kann das ja einer gar nicht machen. Also diese Schleif- und Malerarbeiten und Takelarbeiten, das muss man schon alles irgendwie so aufteilen und natürlich auch im technischen Bereich. Wir haben ja den Brennstofftank aufgehabt und alles Mögliche gemacht. Also ganz viele verschiedene Arbeiten und wir sind auch noch lange nicht fertig, das muss man auch dazu sagen. Aber die Dagmar schwimmt eben wieder. Sie ist gestern ja ins Wasser zurückgekommen, weil die Werft auch diesen Stellplatz an Land brauchte und insofern schwimmt sie jetzt wieder und damit ist schon mal eine große Baustelle sozusagen abgearbeitet und jetzt geht's weiter so an den Feinarbeiten.
Außenboards habt ihr sie komplett neu gemalt, vorher geschliffen. Das Gute in diesem Jahr, sonst habt ihr es immer so schön für euch alleine gemacht, in diesem Jahr hat immer irgendeiner von euch gefilmt und ich habe das dann über Ostern auch gepostet und so konnten wir alle und es waren wirklich zigtausende das verfolgen und mit dabei sein, was ihr da gerade macht, Arvid. Und alle haben auch mitgefiebert, wie ihr da das Schiff abschleift und die Dagmar Orn wieder neu malt. Und um die Farbe gab es ja viele Kommentare. Also die Dagmar Orn wurde als Arche Noah bezeichnet in den Kommentaren. Und einen Kommentar will ich dir nochmal raussuchen. Also es geht häufig darum, um die Farbgebung weiß, blau, rot, dass du oberhalb der Wasserlinie Dänemark absolut treu geblieben bist, denn die Dagmar Orn wurde ja in Dänemark gebaut. Hat es was damit zu tun, diese Farben?
Na, zunächst mal, also was die Posts angeht, das ist ja nun auch wirklich dein Werk, Bärbel. Also trotz Osterfeiertage und Familientreffen, von dem ich ja weiß, dass es bei dir stattgefunden hat, hast du trotzdem immer noch zwischendrin dir die Zeit genommen, um das zu posten. Das finde ich ganz, ganz großartig, wirklich. Denn wir haben es von der Werft natürlich nicht so machen können und wir haben es einfach immer alles zu deinen treuen Händen hingepostet und du hast es dann weitergeleitet und entsprechend in Position gebracht. Also dafür auch mal großes Dankeschön. Gerne, das ist gerne. Einfach klasse, dass das so gelaufen ist. Und was die Farbgebung angeht, da waren ja auch so ganz lustige Kommentare, dass wohl Pippi Langstrumpf der Pate gestanden hat bei der Farbgebung. In ja, der Tat genau. Sieht das Schiff natürlich, wenn es so an Land steht, bisschen bunt aus, aber das Unterwasserschiff, das Blaue, das sieht man ja eigentlich nicht. Das ist ja dann unter der Wasserlinie quasi. Höchstens, wenn man richtig mal Lage schiebt und segelt, dann sieht man es natürlich. Aber wenn das Schiff so normal aufschwimmt, dann sieht man eigentlich nur den roten Rumpf und die weiße Schanz. Und diese rote Farbe ist natürlich auch gar nicht mal unbedingt jetzt Dänemark geschuldet, obwohl ich das eigentlich eine sehr sympathische Anmerkung finde, weil sie ist eine Dänin und wird auch immer eine Dänin bleiben. Die Dagmar Orm, das ist einfach bei Schiffen so. Aber es ist eine Sicherheitsfarbe. Also man muss einfach unser Fahrtgebiet berücksichtigen. Wir sind ja viel im Eis unterwegs gewesen und sind es auch immer noch mal wieder. Also und wenn das Schiff dann himmelblau gemalt ist, wie viel von diesen Nordseekuttern ja ursprünglich gemalt sind, dann siehst du das im Eis nicht. Und wenn man dann vielleicht auch noch weiße Segel hat, dann ist man sozusagen in Tarnfarbe im Eis unterwegs und das ist natürlich echt ein Risikofaktor. Also deshalb sucht man alle Schiffe, die irgendwie im Eis unterwegs sind, haben eigentlich eine rote Leuchtfarbe, weil das eine Signalfarbe ist. Und das ist auch der Grund, warum wir braune Segel haben und keine weiße Segel, weil die sieht man natürlich auf unglaublich weite Entfernung, wenn im Eis plötzlich irgendwie so braune Segel zu sehen sind oder ein roter Rumpf zu sehen ist. Also das ist alles nicht zufällig geschehen, sondern dem liegen eine ganze Menge Überlegungen zugrunde und so findet man diese Farbgebung auch bei anderen Schiffen in Grönland, in der Arktis immer wieder.
Also nichts mit Pippi Langstrumpf.
Nein, nicht unbedingt.
Wie lange wird die Dagmar denn jetzt noch auf der Werft sein?
Also so wie es jetzt aussieht, es gibt ja noch andere Arbeiten natürlich, also jetzt muss an Deck viel geschliffen und gemalt werden, dazu muss das Wetter aber auch wieder mitspielen, die Rettungsinsel muss zur Wartung zu einer Fachwerkstatt hin, die muss einmal im Jahr, geht sie immer zur Wartung hin und ganz viele andere Dinge, die jetzt noch anstehen. Wir haben uns eigentlich immer so eine Deadline gesetzt, dass wir zu Himmelfahrt das Schiff aus der Werft abholen. Ostern ist ja immer ein bisschen unterschiedlich und Himmelfahrt entsprechend mal ein bisschen früher oder später im Jahr. Aber das ist für uns immer so die Deadline. Und das hat bisher immer geklappt. Also wir sind dann aus der Werft rausgefahren und haben dann immer noch Segel angeschlagen, weil wir wirklich noch nicht zu 100% fertig waren. Aber das spielt ja keine Rolle, weil das Schiff dann ja doch auch erstmal nach Flensburg geht, wo genau an diesem Himmelfahrtswochenende, ja, man kann schon fast sagen, diese legendäre Rumregatta stattfindet, was eigentlich mehr so ein bisschen eine Spaßregatta ist, wo es so ein Showdown alter Segelschiffe gibt, die viele aus Skandinavien kommen, aber aus Deutschland natürlich. Und wo man ja viele Leute trifft, die man das ganze Jahr über nicht sieht und wo man dann ins Klönen kommt, sich austauschen kommt und da wollen wir eben mit dabei sein. Das ist dann für uns so ein bisschen Ende der Werftzeit, aber dann wird das Schiff natürlich ausgerüstet, es wird verproviantiert, es wird noch so ein Feintuning gemacht, es wird mal rausgefahren, auch zum Ausprobieren, zum Trainieren, Crew einweisen, also da passiert dann noch eine ganze Menge, aber die Werftzeit endet, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, wovon ich nicht ausgehe, um Himmelfahrt.
Musst du da einen Tagessatz in der Werft zahlen für die Liegezeit dort oder wie finanzierst du diese Werftzeit? Also das ist ja unglaublich teuer, was da auf dich zukommt, oder?
Ja, das ist wirklich so ein Wunderpunkt und ich werde oft auf Vorträgen, Veranstaltungen drauf angesprochen, was kostet sowas eigentlich und wie bezahlst du sowas alles? Also das ist auch wirklich mal ein interessantes Thema, dass wir das mal ansprechen sollten, Bärbel. Also eine solche Expeditionsreise, wie wir sie durchführen, liegt schnell im sechsstelligen Bereich. Also wenn man also diese Unterhaltskosten des Schiffes dazu rechnet, wenn man größere Reparaturen damit mit einrechnet. Das ist eben alles sehr, sehr teuer und wir sind ja nicht irgendwie gewerblich unterwegs, dass wir damit Geld verdienen. Wir sammeln Daten, aber das machen wir ehrenamtlich für die Institute. Wir werden auch nicht irgendwie von der öffentlichen Hand unterstützt, was ich auch nie wollte, sondern jeden Euro, den wir ausgeben, den wir jetzt beispielsweise auch an die Werft bezahlen müssen, den müssen wir verdienen. Und das ist letztendlich auch mein Job eben halt mit dem Team, was hier auch im Büro sitzt, dass wir natürlich über Vortragsveranstaltungen, über Publikationen, über ganz verschiedene Wege das Geld erwirtschaften. Aber auch das würde natürlich nicht reichen, wirklich um diese hohen Summen jetzt irgendwie zu erwirtschaften, sondern wir kooperieren dort wirklich mit Sponsoren. Und da wir aber ja natürlich auch irgendwie so eine gewisse Ethik haben, indem wir sagen, also wir wollen nun nicht mit einem Mineralölkonzern auf eine Expedition gehen, die sich mit Umweltthemen auseinandersetzt, müssen diese Sponsoren auch zu uns passen. Und das engt natürlich das Feld ein. Und deshalb sind wir ganz glücklich, dass wir zum Beispiel so ein Unternehmen wie Niebe dabei haben, die schon seit einigen Jahren dabei sind. Niebe stellt Wärmepumpen her und regenerative Energie quasi nutzend auch. Und das passt zu uns und die unterstützen uns. Aber es gibt natürlich dann auch andere Unternehmen. Es gibt zum Beispiel die Firma Glünd, ein Haarkosmetikunternehmen, das mit uns ja nicht wirbt und deshalb nicht eine Tube Haarshampoo mehr verkaufen wird, sondern die finden das Projekt einfach wichtig und unterstützen uns und beteiligen sich finanziell an solchen Projekten. Wir werden unterstützt von der Gruppe Santiano beispielsweise, die so etwas richtig und wichtig findet und die auch eben halt wissen um diese enormen Kosten, die dort auflaufen. Wir werden aber auch beispielsweise von der Gesellschaft für maritime Technik in Hamburg ganz maßgeblich unterstützt, nicht finanziell, aber logistisch, organisatorisch, als Netzwerk. Und die Forschungsreederei Brise ist damit bei, wie eine Firma, die in Kiel sitzt, Hazytech, die so bestimmte Ultraschalltechnologien entwickeln, um auch auf schadstoffhaltige Farben zu verzichten. Die haben alle keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus, sondern sie unterstützen das. Und das finde ich ganz großartig. Und du tust es ja auch, Bärbel. Also mit deinem Podcast, das machst du ja auch ehrenamtlich und beziehst da ja keinen finanziellen Vorteil daraus in keinster Weise. Du arbeitest journalistisch. Aber auch das muss einfach mal gewertschätzt werden. Es gibt so viele, die dieses Projekt mit Schultern und mit vorantreiben, ohne dem wäre das auch einfach nicht möglich. Und die Crew arbeitet ehrenamtlich und insofern sind wir natürlich auch immer auf der Suche nach passenden Sponsoren, sicher auch für einen Podcast, so wie du den nun, wievielte Folge haben wir jetzt eigentlich?
Oh, Arvid, ich müsste nachgucken. Ich glaube, die 104. Ich gucke schnell nach, warte mal. Die 106. Arvid.
106 Folgen mittlerweile. Das hätte ich am Anfang nie geglaubt, dass wir das so lange machen können, Bärbel. Aber es hat ja auch eine unglaubliche Reichweite. Man sieht, dass viele Menschen sich dadurch angesprochen fühlen und deshalb macht das auch einfach viel Freude. Und und dieses Engagement von all diesen Menschen, die da irgendwie in der einen oder anderen Weise dahinter stehen. Wir haben ja auch so Jugendprojekte laufen, die wir machen und wo wir mit einer Stiftung zusammen kooperieren, die nicht uns finanziell unterstützt, aber Jugendprojekte unterstützt, wie die Stiftung Chancen für Kinder und dergleichen mehr. Also es ist so ein Networking mit Menschen, die so ein bisschen über ihren eigenen Tellerrand hinwegblicken auch und Dinge für wichtig erachten und die unterstützen und die uns helfen, dieses Ocean Change Projekt auch wirklich so auf die Beine zu stellen, wie es aus unserer Sicht erforderlich ist.
Suchst du eigentlich nach Sponsoren aktiv oder wenn jetzt jemand interessiert ist, dich und die Expedition Ocean Change und dein Projekt zu unterstützen, kann er sich an dich wenden oder wie läuft das?
Ja, letzteres ist der richtige Weg, weil ich weiß, dass Unternehmen zugepflastert werden mit E-Mails von Menschen, die irgendetwas vorhaben, die irgendeine Expedition oder irgendein Projekt vorhaben und die um Unterstützung bitten. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, aber meistens ja landet das dann irgendwo auf einem Stapel anderer Anfragen. Und insofern ist oftmals so diese persönliche Begegnung oder dieses, ja, dieses Vorstellen dieses Projektes, was es damit auf sich hat, das ist, ist eben oftmals so der Schlüssel zum Erfolg und wo dann eben Firmen sagen, Mensch, also das finden wir interessant und förderungswürdig und da engagieren wir uns. Und dann findet man schnell eigentlich auch einen Schlüssel, einen Weg, wie man irgendwie da zusammenfindet und kooperieren kann, ja.
Da hast du dann individuelle Lösungen mit den verschiedenen Unternehmen.
Ja, ja, ja. Und es gibt natürlich auch ganz viele Unternehmen, die einfach irgendwie Sachspenden geben, nicht? Also ob es nun irgendwelche Ausrüstungsgegenstände sind, die sicherheitsrelevant sind, da bekommen wir dann eben halt auch Unterstützung. Also insofern ist das wirklich ja, eine große Familie, kann man sagen, die irgendwie solche Projekte auch irgendwie ermöglichen.
Ja, und hier beim Podcast kann man sich natürlich auch engagieren. Ein Podcast ist eine absolut geniale Möglichkeit, um zu werben, weil man gleich, wenn man den richtigen Podcast hat, die richtige Zielgruppe vor sich hat. Und das wisst ihr selber, Podcasts hört man mit Leidenschaft und ihr entwickelt alle eine Beziehung zu uns, weil wir beide immer so schön erzählen oder uns so nett unterhalten und das mögt ihr. Und wenn wir dann ein Produkt bewerben, dann ist das eine Werbung mit Gefühl und es ist was anderes als irgendeine Anzeige, die in einer Zeitung oder in einer Fachpublikation steht. Also wenn jemand von euch auf die Idee kommt, vielleicht wäre das was für mich und vielleicht möchte ich auf diese Art und Weise diesen Podcast hier unterstützen, meldet euch gerne.
Prima, ja, das kann ich nur unterstützen.
Damit wir noch viele, viele 100 Folgen podcasten können dazu besprechen, gibt es noch jede Menge Arbeit. Und du raschelst gerade wieder. Ja, gut, dass wir darüber mal gesprochen haben, aber das haben wir irgendwie noch nie hier im Podcast thematisiert. Was steht denn jetzt für dich in den nächsten Tagen an? Hast du Vorträge oder geht's wieder auf die Werft?
Ja, ich fahre also morgen, die nächsten 2 Tage bin ich wieder auf der Werft und dann komme ich zurück und dann habe ich aber die ganze nächste Woche eigentlich auch Vorträge laufen. Bin also unterwegs, aber das heißt nicht, dass die Arbeiten an Bord ruhen, weil andere Crewmitglieder da übernehmen und ich kriege da also ganz viel Zuspruch von den Crewmitgliedern, die dann hinkommen, die sich teilweise frei nehmen, die Urlaub nehmen. Also das tun die auch wirklich, das sagen sie auch immer so, nicht so sehr, um mir jetzt einen Gefallen zu tun, sondern sie tun es, um dem Schiff einen Gefallen zu tun, weil dieses Schiff steht ja auch für eine Philosophie zu reisen, zu leben, um unterwegs zu sein und das schweißt diese Leute eben auch wirklich alle zusammen und deshalb weiß ich auch, wenn ich nicht da bin, ist das Schiff eigentlich immer in guten Händen.
Urlaub auf der Dagmar Orn, Arvid, traumhaft.
Na, Urlaub ist es im Moment nicht richtig, aber das gehört schon dazu, ja.
Super. Ich glaube, damit belassen wir es für heute mal und nächstes Mal sprechen wir weiter über die Nordatlantik-Tour. Denn dann, diesmal geht es ja wirklich über den Atlantik dann, ne?
Ja, das geht dann wirklich rüber. Ja, das machen wir nächstes Mal.
Okay, danke, Arvid, und liebe Grüße an alle, die uns überall zuhören.
Ja, danke dir, Bärbel, und schöne Grüße an alle, ja.
Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening, produziert von Bärbel Feening.